What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Next Agencies. Heute mit einem Einblick in die Digitalagentur D-Modern, den uns gleich Alex und Hanna gewähren werden. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute beide im Doppelpack meine Gäste seid und Lust habt, eure Erfahrungen bei D-Modern, aber vielleicht auch bei anderen Vorgängeragenturen, Arbeitgebern zu teilen und mit mir über die Zukunft der Agenturen zu diskutieren. Schön, dass ihr zwei da seid.
Danke. Vielen Dank. Wir freuen uns.
Ich mich auch sehr. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich heute ganz viel von euch beiden lernen kann und ganz viele Inspirationen mitnehmen kann. Ich stelle euch, bevor wir jetzt so einen richtigen Deep Dive machen, einmal unseren HörerInnen vor. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gemerkt habt. Habt ihr es gemerkt, dass ich eine Pause gemacht habe? HörerInnen?
Ja, habe ich gemerkt.
Das erzähle ich mal ganz kurz vorab, weil das ist so ein kleiner Insider. Ich habe nämlich letzten Freitag ein Interview gegeben zum Thema gendergerechte Sprache und welche Verantwortung man vielleicht auch selber trägt und gerade, weil ich jetzt diesen Podcast mache, auch im Podcast. Und da habe ich der Journalistin Anja Sturm von Horizont versprochen, dass ich das ab sofort ausprobiere und noch stärker involviere, weil man fühlt sich ja immer schon ganz toll, wenn man Hörerinnen und Hörer sagt. Und ich habe aber selber von einem sehr jungen Mitarbeiter bei uns, den das beschäftigt, dem Christian, gelernt, dass es noch nicht ausreicht, ne? Weil das eben nicht die ganze Community abholt. Und dass man dieses Signal, dieses akustische Signal, in dem man sagt, HörerInnen. Das lässt sozusagen Raum für alles, was sich dazwischen bewegt. Und ich habe gedacht, das ist ein Experiment. Ich habe mir das extra fett und rot markiert, um es mal auszutesten, weil ich glaube tatsächlich, die Reise geht da irgendwie hin und wir können uns alle ein bisschen damit beschäftigen.
Ja, dann haben wir jetzt auch schon was dazu gelernt.
Ja, guck mal, das ist doch super. Yeah. Aber ich, ehrlich gesagt, es ist total schwierig, glaube ich, bis man das so wirklich in die Sprache aufnimmt. Wird es einen Moment dauern, aber ich würde mir wünschen, dass wir das alle viel häufiger mal ausprobieren. Mhm. Es ist auf jeden Fall, wie du sagst, Alex, man lernt nie aus.
Ja.
Alex, jetzt sind wir schon beim Thema, man lernt nie aus. Apropos Lernen, so bist du eingestiegen. Du hast in Köln Creative Media studiert am SAE Institute, bist dann als Interaction Designer zur BBK gegangen, hast dann eine kurze Stippvisite bei Jung von Matt Next gemacht, 2007 bis 2008 war das. Da warst du Designer und Junior Art Direktor. Mhm. Und hast dich dann eigentlich schon 3 Jahre nach dem Studium direkt selbstständig gemacht mit deinem, ich weiß gar nicht, ob Kollege oder Freund, der Christian?
Beides, definitiv.
Beides. Genau. Genau, absolut. Meistens verbindet sich das dann ja miteinander, wenn man in so jungen Jahren gründet. Also mit dem Christian Karkow zusammen hast du dann die Digitalagentur D-Modern gegründet. Du bist heute Referent an der Miami Ad School und Jurymitglied beim ADC. Habe ich was vergessen?
Nö, soweit alles fein. Nee.
Eigentlich spielt sich ja alles, was dann richtig bunt und aufregend war, sowieso danach ab. Und da kommen wir ja gleich dann ganz intensiv auch dazu. Hanna, du hast, finde ich, einen sehr ungewöhnlichen Einstieg in unsere Branche genommen. Nämlich zunächst mal, dass du gar nicht in unserer Branche angefangen hast. Das finde ich sehr sympathisch, weil mir das ja auch so ging. Du bist im Investmentbanking groß geworden. Also zumindest hattest du da sozusagen deine ersten aktiven Jahre. Hast dich dann aber auch sehr früh selbstständig gemacht. Damals, glaube ich, noch in England, in London war das.
Ja, richtig.
Und hast 2006 Flying Solo gegründet, ein Customized News Portal für Studierende. Und bist dann aber 2009 bei TBWA. Also das war dann der Einstieg in die Kreativbranche, in die Agenturwelt als Brand Consultant und ich glaube Account Director, Account Manager, genau. Und bist dann 2011 weiter in Richtung Legis Delaney gereist als Copywriter, warst 2015 bei Larette, Senior Creative Concept. Und jetzt kommt's, seit Mitte 2018 bei D-Modern mit einer unglaublich spannenden Positionsbezeichnung, Director Storytelling. Also ich werde dich auf jeden Fall darauf festnageln, dass du uns nachher ein bisschen mehr darüber erzählst, was ein Director Storytelling macht. Ich habe das nämlich Mitarbeitenden von mir erzählt, die das total aufregend fanden als Positionsbezeichnung und gesagt haben, du musst sie fragen, was sie macht und was man da braucht. Das klingt toll.
Ja, gerne.
Super gut. Dann, was ich auch super spannend fand, das habe ich allerdings eben gerade erst noch so rausgefunden, als ich noch ein bisschen recherchiert habe, Die Cannes-Löwen wählten dich 2017 in die Top 15 Future Female Leaders. Wow. Und 2018 warst du für die Horizont eine der 35 Kreativen unter 35. Wirklich super, super beeindruckend. Und bist nur nicht selber von der Jury gewählt worden, sondern sitzt auch selber in ganz vielen Jury Awards. Also mit euch beiden habe ich ein wunderbares Duo für die Zukunft der Agenturen. Und vielleicht direkt zum Einstieg mal die Frage, Alex, du hast ja auch, oder ich habe es eben im Intro kurz erwähnt, du hast sehr, sehr früh gegründet, mehr oder weniger kurz nach dem Studium, hast ein, zwei Stationen vorher noch mitbekommen bei ganz tollen Agenturen. Was hat dich motiviert oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Mensch, das bei, weiß ich nicht, BBK oder Jung von Matt Next, obwohl das ja auch Top-Adressen sind, das reicht mir irgendwie nicht, ich habe da noch andere Pläne, ich habe anderes vor.
Ich glaube, die Stationen, wie du es schon gesagt hast, waren halt unglaublich wertvoll und auch wichtig für mich, für das ganze Schooling und Lernen vor allem, also bei BB&K als auch bei Jungformat. Das war eine super Erfahrung, die war auch sehr, sehr wichtig für mich an der Stelle, um dieses, sage ich mal, Selbstbewusstsein dann eben auch zu gewinnen, dann auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu machen, sicher zu sein, dass man was leisten kann, dass man einen gewissen Skill hat, eben auch, den man anbieten kann, sage ich mal. Und hatte dann eben mit Christian dann eben auch Partner und eine gemeinsame Vision. Und wir haben uns halt immer vorgestellt, Projekte sehr, sehr progressiv umzusetzen, sehr, sehr auf Augenhöhe in einem Team, in Zusammenarbeit und eben etwas weniger theoretisch, würde ich sagen. Also man hat damals auf Kunden eben sehr lang und sehr, 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 sehr ausgiebig Konzepte entwickelt und sehr, sehr spät eigentlich mehr erst angefangen auch zu entwickeln. Und wir wollten eigentlich immer schon früh entwickeln, hands-on arbeiten, um dann eben auch anspruchsvolle Projekte umsetzen zu können, die vielleicht nicht unbedingt ein Jahr brauchen, sondern vielleicht auch nur 3 Monate, weil wir das Gefühl haben, wir hatten halt einen sehr, sehr großen Skill und wenn wir uns zusammentun, dann schaffen wir es auch über einen etwas progressiveren Workflow, dann eben auch beeindruckende Lösungen etwas schneller auf die Straße zu bringen. Und wir hatten eine gemeinsame Vision, eben besondere digitale Erlebnisse zu entwickeln, also auch da eine gemeinsame Vorstellung, was extrem wichtig ist und und haben dann eben entschieden, dass dann diesen Schritt zu gehen.
Und du sagst so ein bisschen progressiver. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo du dann Jung von Matt Next verlassen hast, das war ja, ich gucke gerade nochmal, ich spick nochmal, irgendwie so rund um Ende 2008, 2009. Damals wart ihr doch wahrscheinlich dann auch mit der Next in diesem Jung von Matt Verband ein bisschen die Exoten, oder? War das schon total gelebt, total verinnerlicht, was ihr da gemacht habt?
Nee, genau. Also damals war das schon immer so, dass man also bei Next natürlich jetzt so die Digitalprojekte auf jeden Fall umgesetzt hat und somit natürlich schon ein großer Unterschied war, sag ich mal, zu dem Rest. Und man war auch, wir waren damals auch von dem Standort getrennt. Also wir hatten unseren eigenen Bereich, unser eigenes Gebäude, in dem wir gearbeitet haben. Unglaublich tolle Leute, unglaublich tolle Kollegen und es hat super viel Spaß gemacht. Aber man war auf jeden Fall eher die von drüben, die eben an diesen verrückten neuen Dingen arbeiten, sage ich jetzt mal, eher als die jetzt komplett integriert, sage ich mal, akzeptiert vielleicht an jeder Stelle, dann irgendwie auch als extrem wertvoll betrachtet wurden. Also es war,
Und dann habt ihr allen Mut zusammengenommen und hat gesagt, wir machen das jetzt einfach, wir sehen da Potenzial und wir wollen eigentlich genauso arbeiten. Das heißt vor allem auch so aus diesem Workflow-Gedanken heraus und dieser Schnelligkeit, Wendigkeit zu sagen, wir probieren das mal auf eine andere Art und Weise, als wir das jetzt so.
Absolut, vor allen Dingen auch eben viel, viel flacher, sage ich mal, in den Hierarchien. Also Probleme in diesen Strukturen und das hat jetzt nicht speziell mit Jungformat zu tun. Ich glaube eher mit den Agenturen im Allgemeinen ist halt viel mehr, dass man eben an vieler Stelle dann manchmal das Gefühl hat, man verliert so ein bisschen aus dem Blick, wofür man eigentlich gerade arbeitet. Arbeitet man für den CD eigentlich, den man jetzt gefallen möchte, der jetzt endlich diese Idee abnehmen soll, oder arbeitet man eigentlich für den Kunden und für die Lösung des Problems? Und das verliert man in solchen sehr steilen Hierarchien eben schnell aus dem Blick. Wir wollten halt immer sehr, sehr stark auf den, das Problem eben sozusagen fokussieren und versuchen zu lösen. Und wir lieben den Teamgedanken, den leben wir auch bis heute noch. Das ist ein essentieller Core-Value von uns. Und wir als Gründer arbeiten heute noch an jedem Tisch mit, operativ, auch an den Themen inhaltlich, an so gut wie allen Themen eigentlich auch tatsächlich, von groß bis klein. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass wir halt nicht irgendwo im Glasbüro, irgendwo anders sitzen, und sondern dass wir nahbar eben sind. Ne? Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Wert.
Ja, ist ja auch ein toller Treiber, um sich selbstständig zu machen, ne? Weil tatsächlich hat man ja selten die Chance, es genau so zu bauen, wie man sich's vorstellt. Und es gibt eigentlich fast nur den Weg, es dann auch selber auszuprobieren und aufzubauen. Sagt mal, ihr beiden, ich habe ja eingangs gesagt, D-Modern ist eine Digitalagentur. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wir sehen uns ja, ob ihr gezuckt habt oder nicht. Lasst ihr das so stehen oder wie würdet ihr euch heute bezeichnen? Also vergleicht ihr euch mit anderen Digitalagenturen? Was ist anders?
Digitalagentur ist definitiv erstmal, würde ich sagen, richtig. Dann aber eben mit einem gewissen Schwerpunkt. Und da sagen wir dann halt, das ist eben bei uns Creative Technologies. Das heißt also, dass wir es eben schaffen, auf durch die Kombination von Software und Hardware, also exotischen Kombinationen, eben besondere digitale Erlebnisse zu ermöglichen. Und das ist eigentlich der Fokus beziehungsweise der Schwerpunkt dann an der Stelle. Natürlich landen wir in der Schublade der Agenturen, und da landet man auch ganz sicher mit ganz vielen, mit denen man sich da drin vielleicht nicht unbedingt sieht. Ich glaube, dass wir da auch auffallen in dieser Schublade, oder dass hoffentlich nach draußen auch erkannt wird, wo da die Unterschiede liegen. Klar, unsere Belegschaft besteht zu 50% aus Entwicklern. Das heißt also, wir sind natürlich schon irgendwo auch ein Softwareunternehmen in der Form oder ein Entwicklungstech-Unternehmen irgendwo auch. Und das macht sicherlich einen großen Unterschied aus.
Wie viele Leute seid ihr bei D-Modern? Sorry, Hanna.
Jetzt Status heute 80.
80, wow. Hanna, entschuldige, ich wollte dich nicht
alles gut.
Stoppen.
Also, ja, ich glaube, dass Alex hat es ziemlich gut gesagt mit Creative Technologies, und ich war vorher bei Larette, was auch eine Art Digitalagentur ist, und da beschäftigt man sich mit Themen wie Digital Campaigning und Webseiten oder mal kurze Landingpages, und vieles, was wir jetzt entwickeln für morgen und in die Zukunft, sind tatsächlich diese digitale Installations oder mehr sophistizierte 3D-Erlebnisse. Und ich glaube, da kommt ein bisschen meine Rolle als Storytelling rein, wo wir wirklich versuchen, diese, sagen wir mal, exotische Technologien mit Markengeschichten und menschliche Geschichten zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist eine super interessante Bereich, in dem wir versuchen, wirklich nach vorne zu pressen und zu arbeiten. Und für mich macht es dann D-Modern besonders.
Wie groß war der Sprung für dich? Weil ich habe es ja so im Intro auch gesagt, ne? Du kommst, hast ja schon per se eigentlich so T-Shape Profile, ne? Du bist irgendwie Strategist, aber auch Copywriter gewesen in klassischeren Agenturen, aber dann auch Digitalagenturen. Und dann hast du den Schritt gemacht in eine Agentur, die, wie gerade Alex auch gesagt hat, zur Hälfte aus Entwicklern besteht. Und man sagt ja häufig so, okay, wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Wie war das für dich, als du gestartet hast? Also war das wirklich wie eine ganz andere Welt?
Tatsächlich ja. Also es war wie ein Tornado. Ich werde es nicht vergessen. Mein erster Tag war vor drei Monate nach dem Alleranfang von das Projekt Discovery Doc. Und da war das Briefing, ja, wir würden gerne eine interaktive Erlebnispark bauen, so eine interaktive Museum über das Hamburger Hafen. Mach das. Und dann durch einen längeren Einjahresprozess haben wir alle Phasen des Projekts abgedeckt, von Konzept und Idee und Storytelling, also welche Content wird wie wo erzählt, bis hin zum finalen Installation und sogar Text an der Wand, und CE und alles, die komplette und Dramaturgie der Exhibition, der Ausstellung. Und das war für mich total anders, weil wir müssten sehr schnell iterativ arbeiten. Das heißt, du bist nicht mehr in dieses, okay, wir haben jetzt diese Online-Film freigegeben, wir gehen jetzt in der Umsetzung, sondern ständiges Prototyping. Okay, das ist unsere Vision, wie sieht es dann aus? Und constant testing, immer wieder probieren, testing, Learnings einbauen, nochmal neu entwickeln. Und das war total spannend für mich, weil das unglaublich schnell sich entwickelt hat, aber du merkst einfach, dass alles ist, es braucht diese super kollaboratives Arbeit, um voranzukommen, weil in diesem Komplexität funktionieren dann die Hierarchien nicht mehr. Mhm. Ne?
Das heißt, ihr habt eigentlich schon sehr viel früher als viele andere, die sich gerade mit Silo-Abbauen beschäftigen, von vornherein eigentlich viel integrierter auch zusammengearbeitet. Also einerseits natürlich das Thema, was für dich neu war, so intensiv mit Technologie in Berührung zu kommen, die eben nicht Ad-Server oder Website oder so heißt, sondern die ganz klar auch diese Anwendung und User Experience hat, aber dann eben auch die Art zu arbeiten. Das finde ich auch einen wirklich sehr, sehr interessanten Einblick und den würde ich gerne nachher nochmal vertiefen, dieses Thema Prozesse, Arbeitsweise, weil ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr besonders bei euch. Aber damit wir so auch allen Beteiligten nochmal ein besseres Gefühl dafür geben, was ihr macht, ne? Also wenn man D-Modern beauftragt, was kann man erwarten? Was sind so Bereiche, in denen ihr aktiv seid oder auch irgendwie Leistungsbereiche, die ihr unter D-Modern, unter der Marke anbietet?
Klar. Also also ich glaube, wenn man uns beauftragt, dann sucht man auf jeden Fall immer nach einer besonderen Lösung im Kontext, vielleicht technologische Challenge oder man sucht ja auch eine Innovation, eine innovative Lösung für sein Produkt oder für seinen Brand oder eben für das Problem, was man letztendlich hat. Und man kann auf jeden Fall erwarten, weil wir sehen das Problem, wir betrachten diese Lösung ja immer ganzheitlich, wir gehen sie auch ganzheitlich an. Das heißt also, für uns ist es so, dass wir eben wirklich von dem Konzept, von der ersten Idee bis zur Umsetzung auch alle Phasen wirklich betreuen und anbieten. Das heißt für uns auch, dass wir eben und den Kunden halt auch sehr tief darin involvieren. Und ich glaube, man kann von uns definitiv erwarten, dass wir aufmerksam machen auf neue Wege und auf neue Möglichkeiten, auf besondere Lösungen, vielleicht auch unerwartete Lösungen, Vorschläge, wie man vielleicht auch ganz anders an diese Idee herangehen kann. Ob das jetzt immer gefällt, sei erstmal dahingestellt. Mhm. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall erwarten, dass wir eigentlich auf der Ebene UX-Design, Design und Technologie, man bekommt eigentlich immer eine Kombination aus diesen Dingen, die auf jeden Fall immer so ein bisschen unsere Vision oder etwas, sage ich mal, Magisches beinhaltet. Weil für uns ist immer wichtig, dass die Technologie da nicht im Vordergrund steht, sondern dass im Grunde sich die Lösung halt wirklich, dass sie Wirkung hat. Also dass man wirklich weiß, okay, das ist was Besonderes. Und wir versuchen, diesen Funken eigentlich immer wieder zu finden oder auch von Anfang an zu suchen und dann herauszufinden, wie schaffen wir das, diese besondere Wirkung, die wir haben wollen oder diesen Effekt oder diesen Impact, wie kriegen wir den eigentlich auf die Straße und was ist das eigentlich genau, was da so besonders sein muss oder ja, wie komplett muss diese User Journey vielleicht auch gedacht werden oder wie weit und ja, und in den Bereichen oder Technologien ist das halt unglaublich divers, ne? Wie gesagt, von Webseiten, VR, AR, diese Technologien entwickeln sich, deswegen kann man jetzt gar nicht genau einschränken, wo das da an der Stelle aufhört. Wir bedienen eigentlich alle Plattformen und auch alle Technologien.
Ich glaube, Alex hat das ganz gut erwähnt. Dieses Thema Magic ist ziemlich tief in uns drin, weil wir versuchen wirklich bei jedem Projekt das Besondere rauszukitzeln, dass es wirklich wie ein Erlebnis anfühlt und dass man wirklich versucht, dass die emotionale Verbindung mit der Nutzer oder der Besucher von einem Museum oder der Konsument, dass man wirklich versucht, das in eine spannende Art und Weise zu erzeugen. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend an unsere Arbeit. Das ist nicht irgendwas, wo man, du packst einfach ein riesiges Werbebudget und du zahlst für die Aufmerksamkeit für Leute und das erledigt sich dann von alleine. Sondern für unsere Projekte müssen wir dann halt wirklich genug Mehrwert anbieten, dass die Nutzer freiwillig mit auseinandersetzen. Mhm. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ne? Stumpf gesprochen, sagen wir mal, du zahlst eine Werbekampagne, du zahlst für deine Werbekampagne, damit es Menschen erreicht. Und in der anderen ganz extremen Direction, Richtung wie Discovery Doc, die Nutzer zahlen, um die Experience zu erleben. Ne? Mhm. Das ist ganz andersrum gedacht. Und wir fragen uns immer, wie können wir dieses Mehrwert bieten und wie können wir diese Besonderheit schaffen, dass wirklich Menschen freiwillig Zeit auf die Erlebnis verbringen. Und das finde ich voll die spannende Herausforderung.
Mhm. Es ist auch spannend, wie ihr das sagt. Ne? Viele andere würden jetzt sagen, ja, wir machen Content Marketing, wir machen Apps, wir machen Websites, wir machen so. Also die denken dann quasi auch schon in diesen fertigen Produktkategorien. Und ihr habt es eigentlich ganz schön beschrieben, dass ihr sagt, was haben wir und was können wir kombinieren? Was auch immer dann rausfällt, ist halt, und so hört es sich zumindest an, sehr, sehr individuell und kann auch im nächsten Monat was anderes sein, je nachdem, welche Technologie, welche Programmiersprache, welches Device dann letztlich auch neu dazukommt. Wie schafft ihr denn das, dass ihr selber, weil das stelle ich mir auch anstrengend vor, immer bei den Innovationen up to date seid?
Also wir haben, ich glaube, das ist, ja, ich glaube, jeder, der bei uns arbeitet, hat diese gewisse natürliche Leidenschaft für Technologien, würde ich sagen, oder für einen Bereich in unserem Bereich. Das heißt also, vielleicht ist es auch Design, vielleicht ist es 3D-Art, vielleicht ist es Development, Producing. Und wir haben in Slack unsere Kanäle und da tauschen wir uns wirklich täglich sehr umfangreich aus. Also jede neue Technologie wird sofort identifiziert, geteilt oder gefunden und dann eben darüber gesprochen. Wir haben wöchentlich, standortübergreifend, jeden Freitag, immer abwechselnd, dann ein Show-Off-Event und da kommen dann 80 Leute zusammen und wir zeigen ein bisschen, was wir gerade spannend finden, woran wir gerade arbeiten. Und das ist ein total toller, inspirierender Austausch. Also mit abwechselnd meinte ich mal Hamburg, dann Köln und wir zeigen dann auch, woran wir arbeiten, auch halbfertige Lösungen, Ideen, Dinge, die wir woanders gesehen haben, die wir gerade spannend finden, ob das jetzt wie zum Beispiel aktuell jetzt irgendwie Avatare sind, wie man sie designt, entwickelt oder eben besonders realistisch aussehen lässt, wie man Realtime-Studio-Aufnahmen macht oder also im Grunde Trends, die man da auch teilt oder eben auch Dinge, an denen man gebaut hat und das irgendwie spannend findet oder auch Fragen dazu hat, hey, komme ich gar nicht weiter, hat irgendwer eine Idee oder was denkt ihr dazu? Und das ist ein super spannender Austausch und das ist super wertvoll. Und dann eben natürlich Slack und wir sind den ganzen Tag auf Discord noch dazu, das heißt also auch wirklich wie im Clubhaus, sage ich mal, für unsere Firma, also wo wir im Grunde auch in Räumen der immer die ganze Zeit miteinander reden. Und also genau, da kommt dann schon einiges zusammen, ja.
Sag mal schnell, das ist ein Audio-Tool oder ich oute mich
genau,
jetzt mal
kurz. Genau, das ist ein Sprachkonferenz-Tool, das heißt Discord. Und also es gehen auch Videoübertragungen, aber es ist im Grunde das Prinzip, sage ich mal, wie Clubhouse sozusagen für eine Gruppe oder einen Kreis an Personen. Und man klingt sich dann da auch in den Raum rein. Zum Beispiel Wasserspender gibt es bei uns oder Couch oder sowas. Und dann sitzen da drei Leute und dann, wenn man sich dann in den Raum bewegt, dann hört man sie und man kann halt direkt miteinander reden. Dann muss man sich nicht erst anschreiben. Und das hat etwas Natürlicheres, gerade in diesen Zeiten aktuell ist das gut, um auch mal schnell spontan Kontakt aufzunehmen und nicht immer so formell schreiben zu müssen und dann in dem Videochat, das ist auch umständlich. Ne?
Ja, absolut. Und es passiert von ganz alleine, also ganz vorletzte Woche passiert es auch so, man hat gesehen, dass jemanden was Spannendes gezeigt hat, die waren erstmal zu dritt und dann haben alle gesehen, so, dieses Screen sieht spannend aus und dann plötzlich kommen so mehrere Leute rein und auf einmal so eine große Gruppe und alle so, oh, cool, und wie funktioniert das? Und dann passiert so ganz organisch so einen kompletten Austausch, weil wie bei Clubhouse, du siehst dann, wer in diese Räume sind und worüber sie sich austauschen. Und das ist dann natürlich eine super, also besonders im Lockdown und Homeoffice, man braucht solche Communities, ne, um einem zu inspirieren. Absolut.
Da sprichst du auch was Wahres an oder ihr beide jetzt gerade, ne? Das Thema Lockdown, Remote Work, es beschäftigen sich jetzt so die ersten zaghaft mit der Frage, oh Gott, was passiert eigentlich mit unserer Agenturkultur? Also ich sag mal so, dass die erste Welle und auch der Sommer und der Herbst war ja sehr geprägt von, bieten wir unseren Mitarbeitern jetzt künftig eigentlich auch noch Homeoffice an? Haben wir alle Tools, ne? Also sehr stark das technische Setup, die Art der Zusammenarbeit. Wie machen wir das jetzt mit dem Kunden, wenn wir nicht mal reisen können? Und dann hat es ja so ein bisschen, ist es gekippt und man wusste, es ist jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege, die wieder vergeht, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und dann haben ja auch sehr, sehr viele gemerkt und merken es auch jetzt noch, dass die Kultur darunter leidet. Ne? Gerade so das Thema, wie borde ich wirklich neue Mitarbeiter, wie borde ich on, klingt furchtbar, ne? Aber wie läuft das Onboarding für neue Mitarbeiter? Aber auch, wie kann man vermeiden, dass die Leute sich einsam fühlen und so ein bisschen den Grip für die Agentur und den Arbeitgeber verlieren? Treibt euch das um oder sagt ihr, hey, wir waren eigentlich schon immer genau so und eigentlich verändert sich für uns nichts?
Super wichtiges Thema und auch mega vielschichtig. Also wir, klar, wir waren im Vorfeld, wir aufgrund unserer, sagen wir mal, sehr digitalen Arbeitsweise, wir haben vorher schon sehr stark mit Homeoffice gearbeitet. Das heißt, wir hatten schon eine Struktur, oder sagen wir mal, reine Tools waren wir schon gut unterwegs und diese Herausforderung hatten wir nicht so sehr. Was ich aber finde, was eine ganz, ganz große Aufgabe auch jetzt aktuell ist, ist natürlich Kultur, Firmenkultur, wie findet das eigentlich statt? Und das ist etwas, woran wir jetzt ganz, ganz viel und ganz stark arbeiten müssen. Ich glaube, Nähe und diese Verfügbarkeit, Präsenz ist auch ein Feedback, was ich aus meinen Feedbacks zum Beispiel auch bekomme, dass es wichtig ist, dass es einfach diese Präsenz greifbar zu sein und dann auch nicht nur für eine Kerngruppe, mit der man sowieso schon jeden Tag arbeitet, sondern dass man auch die nicht vergisst, die halt mit denen man vielleicht nicht so oft im Dialog steht und dann dafür auch als Lead an der Stelle auch ein Auge dafür zu haben, wo werden gerade vielleicht Leute vergessen oder wo findet wenig Dialog statt. Und ich finde, ja, so, also in diesen Discord-Tools, Show-Off-Termine, Dinge, wo man zusammenfindet, finde ich extrem wichtig. Vielleicht auch zu schauen, dass man jetzt lieber ein paar Mal öfter nachfragt, wie die Situation ist zu Hause, ob da wirklich alles gut ist, auch zu ermöglichen, dass man wirklich zu jedem Zeitpunkt auch spontan vielleicht im Büro arbeiten kann. Also ich glaube, das Wichtigste, was oder das Schwierigste daran ist, glaube ich, eher die Organisationsstruktur. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir jetzt sowieso schon sehr flach arbeiten. Das heißt, wir haben unsere selbstorganisierten Teams, die schon sehr gut funktionieren und die haben ihre eigenen Prozesse, ihre eigenen Workflows. Das ist ein unglaublicher Vorteil einfach an dieser Stelle, weil das ist, zumindest wenn man jetzt dieses New Work-Thema mal betrachtet und auch die zukünftige Arbeit, eigentlich die größte Herausforderung meiner Meinung nach für die meisten Firmen, die ich jetzt so kennengelernt habe oder im Kopf habe, dass man eben diese steilen Hierarchien los wird, dass man die Verantwortung wirklich und dass auch das Vertrauen an die Mitarbeiter wirklich gibt und ich finde, das ist so die große Challenge. Und jetzt klar, Arbeitskultur, wie machen wir das in Zukunft? Wir haben auch Team-Events, wir geben vor, dass wir die jetzt verstärkt natürlich machen, beziehungsweise wir machen immer im Quartal in jedem Team, aber die müssen dann halt remote stattfinden. Die bekommen dann halt noch mehr Support von dem Office-Management oder von den anderen Support-Teams, damit diese dann eben auch stattfinden.
Oder was ist so ein Team-Event? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man nicht
Das ist dann zum Beispiel kochen eben dann eben auch remote zusammen oder dann gibt es Tools, wo man eben zusammen virtuell an der Bar stehen kann und dann trinkt man abends eben was zusammen. Aber ja, es ist wichtig, dass es stattfindet. Es ist wichtig, dass dennoch dieser Team-Spirit vor allen Dingen auch aufrechterhalten wird. Weil ansonsten wird man an der Stelle natürlich sehr schnell austauschbar auch, weil zu Hause hat man halt nicht mehr das Gefühl, ich sitze jetzt in diesem tollen anderen Büro oder in diesem Office-Space, der ja vielleicht den Unterschied ausgemacht hat, sondern da merkt man nicht so schnell, dass man vielleicht, ob es jetzt besser ist, für die eine oder andere Firma zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und das, finde ich, ist schon eine große Herausforderung auch.
Ja, man sagt ja auch, oder ich habe es kürzlich nochmal gelesen, man verlässt Unternehmen nicht wegen des Unternehmens oder des Jobs, sondern meistens verlässt man ein Unternehmen oder entscheidet sich auch für ein Unternehmen wegen der Menschen, die da arbeiten, der Führungskraft, die man inspirierend findet, den Kollegen, die man mag und sich von ihnen nicht trennen mag und so. Und das ist, glaube ich, der wichtige Klebstoff, weil auch wenn man sich immer über diesen Screen sieht, ist meine Erfahrung, ist man sehr sachorientiert im Austausch und es geht immer um die Aufgabe. Meist ist man auch mindestens zu dritt oder viert. Das heißt, so dieser persönliche Moment, wo man mal sagt, hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Ne? Oder dieser Satz, den man normalerweise sagt, wenn man noch 5 Meter bis zum Meetingraum hat, der entfällt halt einfach. Ne? Man ist immer sofort drin und sagt, okay, worüber müssen wir sprechen? Wir haben wenig Zeit, los geht's. Und ich habe auch schon von einigen jetzt gehört, die wirklich, fand ich auch toll, sich getraut haben zu sagen, ich bin einsam. Ne? Ich fühle mich wirklich alleine. Ich glaube, da haben wir auch eine große Verantwortung.
Ich glaube, man muss vor allem eben schauen, dass diese Personen das auch äußern können oder einen Kanal eben finden. Also wer ist denn der Ansprechpartner jetzt eigentlich genau in dem Fall? Also fragt man vielleicht selbst mal aktiv nach und wartet nicht darauf oder sagt nur, hier ist jemand, sondern ich glaube, man muss da ein bisschen aktiver gerade sein und auch in seiner Rolle da mehr aufmerksam sein.
Aber das bleibt auch spannend, weil ich merke selbst, ich bin vielleicht eher der extrovertierte Typ und ich klopfe gerne an digital Türen, aber jeder arbeitet anders. Manche wollen überhaupt gar nicht gestört werden. Die wollen einfach deren Tonne und ihrem Headspace in Ruhe arbeiten. Manche freuen sich, wenn sie abgelenkt werden. Manche sind irgendwo dazwischen. Und man merkt, digital ist es super schwierig. Du kriegst diese Vibes nicht, dass du ganz genau weißt, in welchem Headspace diese Mitarbeiter gerade drin ist. Mhm. Und manchmal hat man das Gefühl, dass man vielleicht stört, aber es ist gar nicht so gemeint, sondern was anderes. Und man merkt schon, dass das ist eine Challenge, ne? Zu verstehen, wo steht jeder in der Firma gerade.
Mhm. Das heißt, als Führungskraft würdet ihr auch sagen, hat sich die Aufgabe verändert, noch zu noch mehr Pull hin, also wirklich auch die Leute irgendwie noch aktiver da rauszuholen, zu sprechen, auch vielleicht ein bisschen mehr, als das bisher der Fall war, über private Situationen, Empfindungen und Ähnliches zu sprechen, also mehr Empathie?
Absolut, auf jeden Fall. Ich glaube, dass bei uns sind die Feedbackgespräche auch so strukturiert zum Beispiel, dass sie eben nicht mit Vorgesetzten, sondern mit Mitarbeitern stattfinden, die dann jeweils das Feedback von Kollegen einholen. Das heißt also, wir machen das quartalsweise, das heißt relativ häufig, also damit wir eben immer wieder die Chance finden, auch Dinge zu platzieren, auch wenn sie klein sind oder nur nebensächlich wirken. Aber das merkt man dann über im Verlauf dann eben, dass es doch zu einem Thema geworden ist oder es eben doch nicht etwas ist, was man, worüber man hinwegschauen muss oder sollte. Und dann kann man diese Themen auch anvisieren. Und ich glaube, es ist gut, wenn man jetzt eher häufiger diese Gespräche führt. Es gibt, glaube ich, viele Firmen, die haben vielleicht jährlich oder so ein Feedbackgespräch oder ein Personalgespräch. Ich glaube, das ist gerade gut, wenn man das auf jeden Fall hochfrequenter hat und da verfügbarer ist, einfach auch diese persönlichen Themen zu teilen, ja.
Und du sagst von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, heißt das, also so eine Art Reverse-Feedback, bekommst du auch Feedback von deinen Leuten als Gründer, als Inhaber, als Führungskraft? Oder ihr seid ja beide auch dann Teamleads letztlich?
Ja, genau. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel mein Feedback bekommen von ganz vielen und dann wird dann eben, werden anonym halt ganz viele Leute befragt und dann das unterschiedliche Bereiche von Leadership, Skill und dann gibt es auch erstmal auch einen Kritikbereich, klar. Und das sind dann eben Chancen, an denen man wirklich arbeiten muss und dann auch selber sie reflektiert bekommt, eben aus dem direkten Umfeld, an welchen Punkten man arbeiten muss. Und ja, genau, also das ist dann das Feedback von den Mitarbeitern und meinen Kollegen, ja.
Ich finde es aber auch spannend, dass man sagt auch, eigentlich braucht man so eine einheitliche Stimme für Feedback oder Feedback muss einheitlich sein. Was man merkt in diesem Prozess, die Feedbacks sind meistens inhaltlich sehr ähnlich. Also du kriegst meistens die gleichen Takeaways, die Top-Themen sind ähnlich bei jeder Person. Und dann gibt's natürlich persönliche Geschmäcker, aber tatsächlich, es funktioniert ganz gut, dass man aus der Gruppe Feedback bekommt, weil dann hast du so mehr Stabilität von den Aussagen, die du betriffst und kannst dich absichern, dass es nicht nur deine persönliche Meinung, weil du vielleicht einen schlechten Meeting hattest oder irgendwie auf dem Tag nicht so gut drauf warst oder der andere auch, ne? Und dann kriegst du dadurch viel mehr Objektivität oder Stabilität in die Aussagen. Und das finde ich super.
Ich glaube, einen Punkt würde ich gerne noch ergänzen zu den Meetings. Wir machen zum Beispiel jetzt donnerstags immer einen Remote-Call, der geht nur 5 Minuten, aber da geht es eben auch darum, jetzt gerade in der Corona-Phase auch nochmal wirtschaftliche Stabilität zu geben beziehungsweise zu kommunizieren. Das heißt also, viele sind daran interessiert, das denkt man meistens gar nicht, wo steht man denn gerade, wie performt man das Unternehmen? Und ich glaube, ganz viele kennen wahrscheinlich gar nicht die genauen Zahlen ihres Unternehmens oder die Situation im Detail, und viele interessieren sich aber dafür, und wir teilen da zum Beispiel ganz offen auch unsere wirtschaftlichen Zahlen, Profit, Umsatz, alles. Also wissen alle unsere Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt, das war auch vor Corona schon so, nur in der Corona-Phase haben wir das noch verstärkt gemacht zu einem wirklich wöchentlichen Termin, wo wir darüber reden, weil wir das Gefühl hatten, die Mitarbeiter sitzen zu Hause und sind vielleicht extrem verunsichert, weil du hast die Nähe zum Unternehmen verloren. Du weißt jetzt nicht, wie ist denn die Situation jetzt eigentlich gerade im Unternehmen?
Ja, und du hörst die ganzen Schreckensnachrichten um dich herum.
Ja, also oder nicht nur aus irgendwer der Branche. Geht irgendwo vielleicht in Kurzarbeit oder in, genau und ja. Irgendwelche Agenturen, denen geht es vielleicht schlecht. Und es ist, glaube ich, super wichtig, dass man dann auch mal darüber redet. Und ich habe das am Anfang, dachte ich so, okay, ja, macht das jetzt Sinn, diese 3 Minuten darüber zu reden? Eigentlich kann da ja jeder reingucken. Mhm. Aber es war super wichtig und es kam als extrem positives Feedback zurück, dass man da 5 Minuten nur mal sagt, diesen Monat, keine Ahnung, fehlen 50.000, wir müssen jetzt noch 2 Wochen Gas geben und daran arbeiten, und gleichzeitig oder eben man läuft eben gut, aber gleichzeitig hat es auch den positiven Effekt, und das hatte ich zum Beispiel unterschätzt, auch für mich, dass ich mich auch in schwierigen Monaten unterstützt gefühlt habe und das Gefühl habe, dadurch, dass ich mein Problem auch teile, bekomme ich auch die Unterstützung von den Kollegen zurück, und das fand ich extrem toll und kann das auch nur empfehlen, dass man auch so, auch als Manager diese Themen, Probleme auch teilt und auch viel offener damit umgeht, weil das nun mal, man möchte eigentlich ja gerne auch die Unterstützung, und man braucht es genauso wie jeder andere auch.
Das hast du ja auch schön, tatsächlich. Oder, ja, entschuldige, aber ich fand's, finde es auch wirklich schön gesagt, weil tatsächlich hat man ja als Inhaber, als Unternehmer, als Führungskraft, man kennt die Zahlen. Manchmal, es gibt Monate, da machen sie einen sehr glücklich, es gibt Monate, da belasten sie einen und man kann kaum schlafen. Tatsächlich, warum sollte man das nicht teilen? Ne? Weil man, so wächst man ja auch als Gemeinschaft zusammen. Ne? Man unterstützt sich, es ist Transparenz. Man zeigt als Führungskraft auch, ich glaube, damit tun sich manche schwer, eine gewisse Verletzlichkeit, weil man selber sagt, ne, hey, ich bin da unsicher oder so, ich hoffe, das kriegen wir hin. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der viele abschreckt, es nicht zu tun, ne? Dass sie Stärke beweisen wollen, dass sie sagen, hey, es ist alles im Griff und darüber müssen wir mit euch nicht reden. Ich kann das nur verstärken. Ich habe das, oder wir haben zum Anfang des Jahres einen Jahresauftakt gemacht mit all unseren Mitarbeitern, und wir haben das noch nie gemacht, aber wir haben einfach die Zahlen geteilt. Also wir haben gesagt, das ist der Plan für dieses Jahr. Ne? Da stehen wir, das haben wir uns vorgenommen. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber es ist so unglaublich positiv aufgenommen worden. Also darüber haben danach alle gesprochen. Das war für alle so, wow, in 34 Jahren Agenturhistorie haben wir das noch nicht erlebt. Das wussten wir nicht. So. Und das finde ich natürlich, hast du immer Angst, wenn jetzt einer das Unternehmen verlässt, dann redet er darüber. Ich glaube, das muss man irgendwie aushalten können. Das ist auch, wo ist der Bus mit Leuten, die es interessiert. Also ich glaube, da muss man mal über seinen eigenen Schatten springen. Auf jeden Fall, ich kann nur teilen und euch auch darin bestärken. Es hat mich total glücklich gemacht, dass die Mitarbeiter sich danach abgeholt und involviert und auch ernst genommen gefühlt haben. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, jeder braucht die Sicherheit, das Gefühl, ist mein Arbeitsplatz sicher oder nicht, dann kann er auch einen besseren Job machen, weil er sich nicht mit den Grundbedürfnissen auseinandersetzen muss, sondern tatsächlich in anderen Sphären auch unterwegs ist. Ne?
Oder eben auch unterstützen. Ne? Also
ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist echt, wir haben es dann oftmals gehabt, dass jemanden sagt, ach, übrigens, ich habe mit meinem Kumpel gesprochen, der ist Markenmanager bei Firma X, und er hat eigentlich auch voll die gute Input und würde gerne mit uns sprechen. Und das passiert von sich aus, dass die Leute dann zusammenkommen und versuchen, das dann gemeinschaftlich eine Lösung zu finden. Ne?
Mhm. Finde ich auch toll, weil man kann ja auch nicht Übernahme von Verantwortung verlangen, wenn die gar nicht wissen, wofür. Und das führt mich auch zu dem nächsten Bereich. Ihr habt ihn vorhin schon mal kurz geteasert. Alex, du auch, als du gesagt hast, was war der Grund für dich zu gründen? schneller, agiler zu sein, flachere Hierarchien. Das ist ja was, was wir häufig in der Agenturbranche noch nicht erleben. Da ist ganz klar, du fängst mal als Junior an und wenn du ganz tapfer und viel arbeitest, bist du irgendwann ganz groß und bist CD oder bist Client Service Director oder bist GF oder was auch immer. Wie kann man sich das bei euch vorstellen, bei D-Modern mit Blick auf die Struktur? Was macht ihr anders als das, was ich gerade so prototypisch geschildert habe?
Also wie gesagt, wir arbeiten eben extrem flach. Das heißt für uns, wir haben halt unsere Projektteams. In den Projektteams gibt es keine Vorgesetzten. Alle arbeiten auf einer Ebene. Und die Teams sind eben so organisiert, dass sie ihren Workflow und ihren Prozess für ein Projekt selbst wählen. Das heißt also, sie arbeiten im besten Fall eben an dem Problem und überlegen gemeinsam, welche Wege da richtig sind. Also ich sag mal so zwischen hierarchischem Modell und extrem holokratisch sind wir ungefähr der Mitte, in der Mitte, würde ich sagen, weil es gibt immer noch eine gewisse Guidance. Und wir hatten damals zum Beispiel auch ein Coaching zu dem Thema und Support, weil wir überlegt haben, wie wir eben auch die Teams unterstützen können, wenn sehr autonom arbeiten. Weil wir wollten gerne, dass sie halt eigentlich so viel wie möglich selbst entscheiden können, weil in unserem Bereich, wenn du innovative neue Lösungen entwickeln musst, brauchst du Freiheit in gewisser Form auch, den Weg zu entscheiden, wie du ans Ziel kommst. Und da haben wir dann eben dieses Modell nochmal etwas detailliert. Das heißt also, wir haben dann zu diesen Teams noch so eine Reihe an Mentoren hinzugefügt, sind dann im Grunde die erfahrensten Mitarbeiter in einem bestimmten Fachbereich, die dann aber immer ansprechbar sind. Also und das ist, das funktioniert gut. Das heißt also, zu mir kommt wirklich nur jemand, wenn jemand eine Frage hat, aber von mir kommt keine Ansage. Also von mir kommt nicht irgendwie, ich will das aber jetzt unbedingt genau so oder und das, wäre dann in jedem Fall ein Bottleneck und die Eigenmotivation wäre hinüber. Und die meisten Leute kommen zu uns, weil sie den Zwill eigentlich suchen gerne, ihre Vorstellung, ihre Vision von etwas umzusetzen. Und diese Vision teilen sie mit ganz vielen anderen. Und das ist der Spaß in der Sache im Grunde, dass dieses Team wirklich auf Augenhöhe alle miteinander an einer Lösung arbeiten. Und ich selber, das war immer mein Traum, wie ich arbeiten wollte. Und ich glaube, Christians genauso. Und wir haben unseren Traum sozusagen verwirklicht. Und ich finde eben gut, weil oftmals wird das so als Theorie hingestellt, dass es irgendwie riskant oder in irgendeiner Form glaubt man nicht, dass das funktioniert. Aber ich finde eben, dass im besten Fall kann man da auch als gutes Beispiel, finde ich, vorangehen. Und ich hoffe, dass viele den Mut haben, jetzt auch in diesen Zeiten nochmal über ihre Strukturen nachzudenken. Und wie gesagt, viele suchen genau diese Herausforderungen. Die meisten wollen gern Eigenverantwortung haben in ihrer Rolle. Das ist das, was die meisten Mitarbeiter bei Umfragen am glücklichsten macht, wenn sie Entscheidungsgewalt haben, Einfluss haben, wenn sie gehört werden. Und ich glaube, dass an der Stelle viele tatsächlich sowas das auch suchen. Also wenn man zum Beispiel die Stellenausschreibung liest von vielen, vielen Unternehmen, dann steht eigentlich genau das da drin, dass sie das suchen. Aber wenn dann Leute zu uns kommen, sagen sie, ja, das habe ich da aber nicht bekommen und ich will eigentlich gerne und das ist ja toll, dass ihr das anders macht und glauben das auch erstmal nicht. Und dann sind sie die ersten 3 Monate noch ein bisschen verwirrt, wenn sie starten, weil alles ein bisschen anders ist und man nicht so eine harte Guidance, sage ich mal, hat und auch nicht so diese gelebten Strukturen, die man eben kennt. Finde, das ist, ich finde, das funktioniert super. Ich finde, das ist toll und man kann das auch tatsächlich nicht nur auf Tech-Themen beziehen. Also es gibt Unternehmen in ganz, ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen, die genauso arbeiten. Man kann nicht sagen, das ist irgendwie nur ein Thema für besonders digitale oder Tech-Firmen, auch wenn die das vielleicht schon viel, viel länger so machen oder eben so umsetzen und schon lange betreiben, aber ich finde, wie gesagt, das ist extrem viel Spaß.
Ich glaube auch, dass es gibt irgendwie dieses Vorurteil, dass man die besten Qualität nicht bekommt, wenn man keine starken CD hat, der alles entscheidet. Und dieses Vorurteil kann ich nicht übereinstimmen, weil ich habe eher andersrum das Gefühl, dass wenn du partnerschaftlich mit deinem Team arbeitest, dass die bessere Lösung rauskommt. Und normalerweise, wenn Leute ermutigt sind, ihre Stimme zu sagen, dann kommt die Diskussion weiter, ne? Und gemeinschaftlich entscheidet man doch eigentlich findet man die gleichen Dinge spannend und die gleichen Dinge super, und weil wir sind alle dabei, intrinsisch motiviert, Exzellenz zu erreichen. Und eigentlich finde ich das auf jeden Fall ein spannendes Learning für mich.
Bekommt denn jeder Mitarbeiter von euch, wenn er startet, so eine Art How-to-Demodern mit an die Hand? Weil, wie ihr sagt, nur die ersten 3 Monate ist noch so ein bisschen, meinen die das jetzt ernst? Also bleibt das so? Und finde ich mich da ein? Also gerade, wenn man vielleicht eher aus einer anderen Struktur herauskommt, wie macht ihr dieses Plug-in mit neuen Kolleginnen?
Ja, wir haben ein How We Roll, nennen wir das. Mhm. Das ist tatsächlich ein Dokument. Da stehen ganz, ganz viele drin, Sachen drin, auch ganz banale Dinge wie zerstöre nicht den Vibe, indem du die Musik spontan änderst. Bis hin zu Welcome to Flatland. Das heißt also, du kannst jederzeit deine Meinung äußern in jedem Meeting, zu jedem Zeitpunkt, deinen Aspekt, deine Perspektive teilen. Natürlich respektvoll und auf die richtige Art und Weise, weil wir wollen alle miteinander arbeiten und daran Spaß haben, dass wir eben keine Kultur sind, wo wir Egos oder eben, ich sag mal, Dieven oder dievenhaftes Verhalten gerne unterstützen, oder wollen wir definitiv nicht. Und da stehen sogar eben diese kulturellen Aspekte stehen da drin, als auch eben so ganz banale Themen eben. Und das ist ein gutes Onboarding, aber ich glaube, trotzdem gibt es dann immer noch natürlich viele Fragezeichen, und da kommt man dann eben weiter, indem man eben viel mit den anderen eben spricht. Man wird eigentlich direkt in einem Team sozusagen aufgefangen, und dann hat man acht Kollegen, mit denen man dann eben eigentlich täglich spricht. Und dann haben wir Dailies, natürlich Stand-Ups, und dann aber auch Projektteams, Projektmeetings, und dann ruft man sich so nach und nach
Learning
ein,
by doing, genau. Genau. Aber ist es denn so, wenn ihr die Teams, das ist ja so ein bisschen aus dieser agilen Arbeitsweise wahrscheinlich abgeleitet, so Dev-Teams, ne, die wirklich auch für das Ergebnis verantwortlich sind, wenn du sagst, so 7 bis 8, sind es dann einfach so, dass ihr sagt, hey, da sitzen 3 Programmierer, 2 Designer, Texter, oder sind das, gibt es je Skill nur einen, oder wie besetzt ihr so ein Team, wie stufft ihr das?
Genau, das ist dann so ein interdisziplinäres Team, ist dann so 8 bis 12 Mann groß, würde ich sagen, das ist so die Größenordnung, und die Hälfte davon sind meistens Entwickler. Und das sind dann entweder 3D-Entwickler, die jetzt zum Beispiel im Bereich Unity oder Unreal arbeiten, oder Web-Developer, die im Webbereich oder WebGL arbeiten. Und dann der Rest ist dann der Producer, also der, sag mal, ja, normale Agentur, wenn man jetzt Projektmanager sagen, dann der UX-Designer, der eben für das Konzept, im Konzept arbeitet, und der klassische Designer, und dann noch 3D-Art. Und 3D-Art ist aber dann eigentlich eher schon Support-Team, weil wir haben ein eigenes Team für das 3D-Art zum Beispiel, für Administration, und die supporten die einzelnen Teams. Und genau, in diesem Team arbeitet man dann auf Augenhöhe, und der Designer kann auch etwas über die Entwicklung sagen, wenn er das Gefühl hat, das läuft zum Beispiel nicht flüssig oder fühlt sich nicht gut an. Und genau das bringt dann diese große Qualität am Ende, dass eben jeder zu jedem Zeitpunkt auch seine Meinung zu jedem Detail im Projekt sagen kann.
Hanna, dazu hätte ich auch eine Frage. Du bist der Director Storytelling. Jetzt haben wir eben noch nicht gehört, da sitzt dann auch ein Copywriter drin oder ein Texter oder so. Bist du dann als Experte in all den Themen drin, die ein Narrativ brauchen, eine Storyline, um zu sagen, wie bekommen wir das so, dass der User sagt, ich will es haben, ich will es erleben?
Ja. Exakt so ist es. Also, aber tatsächlich sind unsere UX-Designer sehr auch Narrative-Experten. Also es wird ein bisschen aufgeteilt. Ich mache das in Sparring mit die UX-Leute und entwickle dann das Hand in Hand mit denen. Und teilweise arbeite ich da inhaltlich drauf, weil es gibt auch manche Projekte, wo sie sagen, das ist total Storytelling-getrieben, das ist total dein Ding, und dann schreibe ich dann auch gerne dafür Stories. Aber ansonsten passiert das auch das kollaborativ, und das macht auch total Spaß, weil du siehst auch, wie die in ihre Kompetenzen wachsen und teilweise dann total eine Liebe für Narrative Design und Storytelling in sich entdecken. Und ich finde das eigentlich eine schöne Erlebnis.
Auf jeden Fall. Absolut, ja. Ist es denn so, Alex, du hattest ja auch gesagt, ihr habt euch einen Coach geholt. Das finde ich auch nochmal einen spannenden Effekt oder Ansatz, weil das klingt ja danach, als wärt ihr noch nicht immer so gewesen. Also sprich, zur Gründung, nach der Gründung habt ihr wahrscheinlich erstmal so gemacht, dann seid ihr gewachsen, hattet erste Wachstumsschmerzen, dann wird man zwischendurch mal kleiner, man wächst wieder und so und jetzt seid ihr bei 80 angekommen. Wann war der Moment und warum habt ihr das gemacht, dass ihr gesagt habt, irgendwas muss anders werden und wie seid ihr das Thema dieser Reorganisation dann angegangen?
Also diese Teamstruktur im Kern war eigentlich immer so. Wir hatten nur irgendwann das Problem, dass wir natürlich durch die Skalierung mehrere Teams haben und dann werden diese Fragen von den Teams mehr und dann überlegt man, wie schafft man das trotzdem nicht, das Bottleneck als Einzelperson zu sein, sondern man muss ja eben dieses, ich sag mal, Shared Leadership dann irgendwie auch etablieren und wie funktioniert das oder wie kriegen wir das hin in unserer Struktur. Und ein Coach, finde ich, ist extrem wichtig, weil er natürlich diese externe Perspektive mitbringt. Man selber hat meist eine Meinung oder ein Bild von einer Struktur, aber das ist vielleicht nicht ganz richtig. Und diese Analyse erstmal, dass man diesen Blick von draußen bekommt und gleichzeitig dann eben auch ja an der Stelle Beratung. Also unser Coach oder den Coach, den ich damals hatte, das war die Elke Birks. Mhm. Liebe Grüße.
Da wahrscheinlich werden die Google Keywords jetzt heiß laufen.
Genau. Die macht eben systemische Organisation beziehungsweise Beratung für Organisationen und die hat uns dann geholfen eben und mit ihr war ich viel im Gespräch und wir haben dann eben über dieses Mentor-Level eben zum Beispiel gesprochen, diese Peers, die man eben ansprechen kann, wenn Teams dann doch Fragen haben oder wenn es ein junges Team ist. Und man muss sich ja vorstellen, das ist ja alles in Bewegung die ganze Zeit, weil es kommen und gehen Leute natürlich ab und zu. Du hast ein jüngeres, ein älteres Team, die Teams gehen durch verschiedene Teamphasen hindurch und du musst dir halt überlegen, wie schaffe ich eigentlich, dass dieser Organismus dann halt eigentlich die ganze Zeit funktioniert. Dementsprechend finde ich es auch ein regelmäßiges Coaching extrem wichtig. Das ist nichts, was man einmal macht und dann, ja, super, jetzt können wir die nächsten 10 Jahre erstmal so weiterfahren, sondern eigentlich ist das ein konstanter Prozess und wir haben ja auch, die Teams selber haben regelmäßig Retros und Coachings. Das ist auch super wichtig, damit man eben nach großen Projekten, wo vielleicht extrem viel Staub aufgewirbelt wurde oder wo es viele Probleme auch gab, dann eben auch zu reflektieren, was ist gut, schlecht gelaufen, was müssen wir besser machen oder auch einfach mal Dampf rauszulassen, weil irgendwas extrem gestört hat. Und das ist gut, wenn man diesen Dampf eben regelmäßig rauslassen kann und der sich nicht anstaut und man dann eben alle 6 Wochen eine Retro mit dem Team hat.
Ich finde dieses Punkt externes Coaching eigentlich auch super spannend zum Thema flache Hierarchien, weil was es tut, ist es schafft sozusagen dieses ganzen Sammlung von Problemen von der Geschäftsführung ein bisschen zu entkoppeln und enabled dann gleichzeitig die Teams, dass sie selber Lösungen aussuchen, erarbeiten. Und ich finde das voll ein spannendes Konzept zum Thema Leadership, weil in vielen Agenturen merkt man einfach, dass die Geschäftsführung ein Sammelsurium wird für alles, was schief läuft. Und dass durch dieses Coaching schafft man tatsächlich, dieses Themen dann doch teilweise selber zu lösen und dann Expertise wird dann eingeholt von der Geschäftsführung über inhaltliche Themen oder dann natürlich gibt es in der einen oder anderen Stelle Punkte, wo das gefragt ist, die Involvement auch mit Kunden oder so weiter oder so fort. Aber dann ist es wirklich eher als Last Resort im Best Case und nicht für alles. Ne?
Ja, es unterstützt ja auch, so wie du es eben erzählt hast, dieses Selbstverantwortungsprinzip, ne? Weil man sagt, ihr löst es untereinander im Team, es gibt jetzt nicht den Streitschlichter, ne? Wir müssen jetzt nicht den GF holen, der eine Ansage macht und dann läuft es wieder strukturiert, ne? Sondern das wäre dann ja wirklich so ein Fallback-Moment, wo man das Gefühl hat, oh Gott, shit, jetzt sind wir uns selbst nicht treu geblieben in unserer Organisation. Und ich glaube auch, dass es immer diese Neutralität eines Coaches hat, der eine aber auch, also der streichelt ja nicht nur die Seele, sondern der fordert einen ja auch wirklich, der oder die, wirklich massiv heraus. Und ich finde das auch toll, dass ihr sagt, ihr macht es mit euren Teams, also nicht nur ein Coaching der Führungskräfte, sondern vor allem ein Coaching der Leute, weil man, ich glaube, jeder, der mal ein Coaching erlebt hat, weiß, dass man sehr viel über sich selbst lernt und auch über Felder, die man vielleicht doch noch irgendwie sich erarbeiten muss. Ich finde das unglaublich motivierend und ich glaube, das ist auch ganz Tolles für die Leute im Sinne der Selbsterkenntnis.
Total, und das würde ich auch 100% unterschreiben, weil ich glaube, in so vielen Agenturen werden Kreativdirektoren auf Basis Talent befördert und dann plötzlich hast du eine mega talentierte Kreative an der Spitze, der noch nie Leadership oder Führungskompetenz geübt hat oder vielleicht sogar nicht unbedingt von Natur aus die Persönlichkeit dazu hat. Mhm. Und ich finde dieses, also zum Beispiel unsere Leads können alle ein Coaching machen zu bestimmten Themen, wenn sie wollen, damit sie auch selber wachsen können und den Job besser meistern können. Und ich finde, das ist eine super wichtige und wertvolles Punkt, die man dann in der Stelle hat als Support, ne?
Was ist denn für euch jeweils die das größte Learning als Führungskraft, so wenn ihr mal so die letzten paar Jahre, paar Monate, je nachdem wie weit ihr zurückgehen wollt, mal so zurückdenkt? Was habt ihr über euch selbst gelernt oder was merkt ihr, hey, das ist für mich eine echte Herausforderung oder daran habe ich massiv gearbeitet, das habe ich erkannt, dass ich da ganz anders heute drüber denke?
Ja, ich kann, also bei mir war das, oder ich hatte mein Coaching zum Beispiel und für mich war ein großer Insight, dass zum Beispiel die Art und Weise oder dass eben natürlich das, was man eben als Gründer oder Inhaber sagt, dann immer ein sehr besonderes Gewicht bekommt und dass ich damit sehr, sehr vorsichtig umgehen muss. Und gerade wenn wir in Strukturen arbeiten, die jetzt sehr liberal sind und ich sag mal sehr demokratisch an der Stelle, wird das Wort doch immer irgendwie, bekommt es zu viel Gewicht. Und wenn ich meine Meinung manchmal sage und das vielleicht manchmal zu direkt oder zu offen mache, dann nehmen das manche wahr eben wie eine Ansage oder wie ich, das muss dann so sein. Aber das ist dann gar nicht so gemeint, sondern es ist einfach nur, ich möchte darüber reden oder man möchte darüber diskutieren. Und das war zum Beispiel ein großes Learning, dass ich da an der Stelle einfach arbeiten muss, wie ich mein Feedback platziere oder wie ich meine Meinung auch äußere, ohne dass eben jemand denkt, dann muss er gleich losrennen und jetzt müssen wir das so machen, weil so ist es überhaupt nicht gemeint. Und genau.
Yeah. Ich glaube, für mich ist es, also ich habe bei Cannes Lions dieses Executive Leadership Programm gemacht, als ich Senior war und noch gar nicht in so einer Leadership-Position. Und ich habe dadurch natürlich total viele Vorstellungen von, wie ich das dann in der Zukunft machen werde und wie ich dann ein richtiger Leader verstehe. Und ich glaube, mein großes persönliches Learning ist, dass jeder Mitarbeiter faktisch eine andere Art von Führung braucht. Mhm. Und dass für die eine bist du vielleicht energetisch und motivierend und für die andere bist du im falschen Moment dann gerade total fehl am Platz und die wollen lieber ihre Ruhe haben. Und ich glaube, das ist irgendwas, was ich total spannend finde, ist, wie du deinem eigenen von Natur aus Leadership-Kompetenzen aus jeder Individual einziger Mensch ausüben kannst, damit man sich die Stärken von der jeweiligen Person rauskitzeln kannst, ne?
Und man muss ja auch dazu sagen, die entwickelt sich und verändert sich ja auch die ganze Zeit. Also deine Rolle und deine Aufgabe, also wenn wir von einer Dreimann-Agentur reden, mit der wir gestartet haben, und jetzt von 80, also durch diese 12 Jahre hindurch hat sich die Agentur natürlich oder unsere Firma extrem verändert und deine eigene Rolle verändert sich, deine eigenen Aufgaben ändern sich. Du musst dich anpassen, du musst selber extrem viel dazulernen, du machst viel Erfahrung und du musst wirklich schauen, dass du dich da auch entwickelst, finde ich. Das ist super anspruchsvoll, finde ich, an der Stelle. Ne? Also ich mache einen anderen Job, als ich vor 3 Jahren wahrscheinlich gemacht habe, also heute.
Mhm. Ja, ich glaube, es braucht einfach eine hohe Bereitschaft, zu lernen, dazu zu lernen, Dinge zu hinterfragen und auch beweglich zu bleiben und nicht das Gefühl zu haben, oh, ich will jetzt mal fertig sein, ja, so ist es jetzt so der Kasten, in dem ich mich bewege und jetzt ist jeder an seinem Platz und jetzt können wir wunderbar skalieren, sondern diese Bereitschaft und auch keine Angst vor der Beweglichkeit zu haben, das ist, glaube ich, total wichtig, aber ich glaube trotzdem, auch hier und da sicher so aus Erfahrung oder auch Gesprächen, es tut sich auch nicht jeder leicht damit, also sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter, ne, mit dieser Verantwortung, weil das eine ist ja zu sagen, ich hätte sie gerne Und das andere ist dann aber auch, sie zu haben. Wobei ich glaube, der Unterschied, das habe ich auch bei euch sehr stark rausgehört, man ist ja nie alleine. Also man hat ja dann immer als ein Team von 10 bis 12 Leuten gemeinsam die Verantwortung. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Punkt, ne, fühlen sich die Leute in Corona einsam und wie geht ihr damit um? Ich glaube, dadurch, dass man weiß, hey, wir alle, wie wir hier sitzen, wir haben Verantwortung für das Ergebnis im Sinne des Produktes, der Experience, aber auch wirtschaftlich, unternehmerisch, bist du ja nicht allein in keiner Sekunde damit. Ne? Und ich glaube, das ist auch schön, weil es gibt ja kein Fingerpointing. Das ist ja auch was, womit manchmal Organisationen zu kämpfen haben. Ne? Da wird dann viel über Bande gespielt oder irgendwie sowas. Das finde ich auch, hat unglaubliche Reibungsverluste an der Stelle. Ihr Lieben, ich habe eigentlich noch so viele Fragen gehabt in Richtung Prozesse. Wie arbeitet ihr? Ich finde, also ich plane ja den Podcast noch eine Weile länger zu machen. Dann machen wir einfach mal Volume 2 mit dem ganzen Thema Prozesse und Design Sprints und so, weil das interessiert mich mindestens genauso. Ich glaube, da können wir auch noch sehr, sehr viel lernen oder die Branche einfach auch noch viel mehr ausprobieren. Aber was super, ich noch spannend fände, weil ich gesagt habe, lernende Organisation, man braucht Menschen, die Lust haben, also die ein Growth Mindset haben. Gibt es irgendwas, was ihr gerne ausprobieren wollt oder wo ihr dran seid, wo ihr sagt, hey, das wäre für uns intern the next curve, ja, das wollen wir mal machen, weil es euch beschäftigt.
Also ja, also wir finde oder was aktuell für uns immer noch ein spannendes Thema ist oder ein aktuelles Thema ist eben aus der den tollen Lösungen, denen wir entwickeln, tatsächlich das eigene Produkt auch zu entwickeln. Das war immer unser Traum, beziehungsweise es war etwas, was wir immer wollten, aber wir hatten immer entweder die Situation, dass wir dachten, das ist nicht so richtig das, wofür unser Herz schlägt oder wo wir so all in gehen würden. Und das haben wir jetzt aber gefunden. Also wir haben das ganze letzte Jahr jetzt an einer virtuellen Plattform gearbeitet, um eben virtuelle Events oder generell virtuelle Experiences eben anzubieten. Und diese Software ist jetzt, war jetzt schon ganz viel im Betrieb, haben wir schon erfolgreich vielfach verkauft. Und ja, und jetzt entwickeln wir daraus sozusagen unser erstes Produkt. Und das ist etwas, was ich super spannend finde, worauf ich mega viel Lust habe. Und was jetzt das Thema ist auf jeden Fall, was mich auf jeden Fall bewegt. Genau.
Ja. Ja, ich glaube auch, für mich ist es, also aus Storytelling-Sicht freue ich mich einfach, die Technologien gerade zur Verfügung entwickeln sich so rasant schnell. Besonders in Richtung Augmented Reality, Virtual Reality, alles, was mit künstlicher Intelligenz ist und Motion Tracking. Und ich glaube, in 5 Jahren wird das alles explodieren. Und ich hoffe, dass wir dranbleiben und einfach kontinuierlich Dinge ausprobieren und damit Spaß haben. Aber ich glaube, und auch jetzt endlich coole Lösungen für Kunden anzubieten. Das finde ich spannend auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich ist bei den Themen, die du gerade genannt hast, aber auch bei der Plattform für die Events ist natürlich dann Corona auch ein massiver Treiber gewesen. Ne? Ich meine, alle haben sich verändert, absolut, aber gerade das, auch Alex, was du gerade angesprochen hast, aber Hannah, du auch mit den Technologien dahinter, das ist natürlich ein super Booster, der sehr, sehr stark
war auch, glaube ich, jetzt ein bisschen geht, ne? Zufall auch tatsächlich, also dieser Impuls natürlich, dass das so weit kam und dass wir dann auch an so einer Plattform gearbeitet haben, die dann diese Qualität erreicht hat. Aber ich glaube, was halt super spannend daran ist, ist eben so, was wird daraus? Und das kann man sich jetzt auch schon vorstellen, also auch nach Corona generell eben virtuelle Events, virtuelle Plattformen, auf denen wir gehen, sind natürlich auch in VR und in AR erlebbar und Thema Spatial Web zum Beispiel die Reise ist da relativ lang noch und ich kann mir da ganz, ganz viel Tolles vorstellen und bin auf jeden Fall gerade motiviert an der Stelle.
Das klingt toll und ich wünsche euch sehr, sehr viel Freude und vor allem Erfolg damit. Es klingt, als wenn ihr auf einem guten Weg unterwegs seid, sowohl organisatorisch, kulturell als auch von eurem Angebot her. Es klingt gut.
Danke, Kim.
Es hat mir vielen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank
auch
euch beiden.
Ja, danke dir, dass du mich eingeladen hast.